Wären wir 120, 30, 40, 50 Jahre vorher, dann wäre das heutige Thema vollkommen normal. Nachdem wir jetzt im Jahr 2018 sind, nachdem wir im Stadium der Endzeit angelangt sind, wo genau das passiert, was der Herr Jesus uns prophezeit hat, Matthäus 24, 12, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, ist das heutige Thema eher ein Problem. Wir möchten heute von der Bibel her betrachten, was es mit dem Gehorsam auf sich hat. Du darfst ja nicht einmal mehr zum Kinder hingehen und Gehorsam fordern. Du bist ja heute in einer Situation, wo alles völlig verseucht ist von diesem, sagen wir mal, gottlosen Gedankengut. Und Gehorsam ist in der Bibel so etwas Radikales. Ich bin selber teilweise schon erschrocken, wenn ich das Thema mir vergegenwärtigt habe. Und ich möchte uns zu Beginn eine Bibelstelle lesen aus Hebräer 5, Vers 8, die eigentlich etwas Erschütterndes sagt vom Herr Jesus. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Wisst ihr, wenn ich als kleiner Mensch da daherkomme und das betrachte, dann muss ich sagen, der Herr Jesus, der Gott und Mensch in einer Person war, der vollständig und absolut sündlos war. Und wenn er es nötig hatte, den Gehorsam zu lernen, ja, was ist dann mit mir? Wisst ihr, das ist etwas, wo mir eigentlich klar wurde, dass man in der Bibel das nicht unterschätzen darf und dass wir darauf angewiesen sind, dass uns der Herr Jesus selber durch die Schrift den Gehorsam lernt. Wenn du 2. Timotheus 3 zum Beispiel liest, das ist ja die furchtbare Bibelstelle, wo der Mensch in der Endzeit beschrieben wird. Sie beginnt ja, da aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ist ja, die Bibel sagt ungehorsam, ist vollkommen normal. Und hier bei ungehorsam steht ein Wort, das haben wir oft in der Schlachter übersetzt mit, sie weigerten sich zu glauben. Das heißt, sie glauben nicht, dass das, was die Eltern sagen, stimmt. Sie weigert sich einfach gehorsam zu sein. Sie wollen nicht, das ist eine Willenssache. Und je weiter die Endzeit fortschreitet, je mehr ist dieses Problem, das die Bibel Gehorsam nennt, da steckt das drin, dass man Gott wirklich zuhört, ihn ernst nimmt und das auch glaubt, was er sagt. Das ist etwas, das systematisch zerfällt. Und auch in Römer 1, 30, das ist ja einer der großen Sünderkataloge, ab Vers 18, ist wiederum, dass man den Eltern ungehorsam ist, ist ein zentraler Punkt. Das heißt, der Endzeitmensch wird einfach diese Ungehorsam steigern und am Schluss von Ungehorsam bleibt Rebellion. Und Rebellion ist immer letztendlich Gesetzlosigkeit und das ist das, was dann eine Basis bildet für das Kommen des Antichristen, von dem ja die Bibel sagt, er ist der Gesetzlose. Und in Römer 2, 8 erklärt Paulus uns, was hier passiert. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind. Da steht wieder dieses Wort, das man an anderen Stellen mit, die sich weigern zu glauben, übersetzt. Dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen. Grimm und Zorn. Also er sagt klipp und klar, es gibt Leute, die weigern sich gehorsam zu sein und glauben lieber der Ungerechtigkeit, lieber dem Gottlosen. Und im Endeffekt, sie gehorchen dann, ich sage es mal, ungeschützt statt Gott, gehorcht sie dem Teufel. Und das ist etwas Dramatisches. Selbst Israel in Römer 10, 21, da sagt Gott, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Da steht wieder das gleiche Wort. Die sich weigern, Gott zu glauben, die sich weigern, das anzunehmen, was er sagt, die sich einfach weigern, die das nicht wollen. Und die Bibel erklärt uns das ganz einfach, wo das herkommt. Wissen Sie, das ist ja nicht bloß bei den Ungläubigen so, sondern das ist ja auch bei den Gläubigen so. Das ist einfach eine Folge des Sündenfalles. Und in Römer 5, Vers 19 sagt die Heilige Schrift, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Adam. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Durch den Ungehorsam des einen Menschen. Die vielen. Jetzt muss man aufpassen. Im Römerbrief in Kapitel 5 steht viele als Synonym für alle. Das kann man nachher deutlich zeigen. Die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das heißt, die Bibel sagt klipp und klar, der Sündenfall war im Prinzip Ungehorsam. Wir wissen alle 1. Mose 2,17. Wenn du von diesem Baum isst, musst du sterben, sagt Gott glasklar. Adam in seiner Passivität gibt der Eva nach, die ihm die Frucht anbietet. Warum? Sie sah, jetzt kommen wir schon zu der Augenlust, sie sah, dass der Baum klug machte. Wisst ihr auch, Klugheit kann eine Falle des Teufels sein. Nicht nur Gier und Begierden, sondern auch Klugheit kann, wenn man es begehrt, kann eine Falle sein. Das hat Eva getan, sie wollte es. Und in dem Moment tritt der Sündenfall ein, durch Ungehorsam. Das ist eine Katastrophe. Wenn man sich das vergegenwärtigt, dann ist der Ungehorsam eigentlich die entscheidende Folge des Sündenfalls. Und ich habe mir das überlegt. Man könnte ja sagen, wenn das so ernst gemeint ist, die sich weigerten zu glauben, dann bedeutet ja, wenn der Jesus moniert, in Lukas 18, dass wenn er wiederkommt, also in der Endzeit, dass der Glaube fehlt, dann bedeutet das ja, der mangelnde Glaube drückt sich in der Regel immer in Ungehorsam aus. Wir glauben ihm nicht wirklich. Wisst ihr, das ist eigentlich das Problem auch vom Ungehorsam. Entweder glauben wir ihm oder man glaubt ihm nicht. Jetzt kommt natürlich ein Problem. Wir verstehen oft Gehorsam falsch. Wisst ihr, der Mensch hat natürlich vom Sündenfall her, und das schürt der Teufel, hat er noch Strukturen, die auch vom mosaischen Gesetz her von Gott gegeben wurden, nämlich um uns von der Sünde zu überführen. Und diese Sache mit dem mosaischen Gesetz, die ist oft so, wir glauben dann, Gehorsam wäre, wenn wir in Einzelteilen pingelig sind. Das mag in einzelnen Punkten auch richtig sein. Aber pingelig zu sein in bestimmten Dingen, da geht es um Formalien, um bestimmte Grundsätze. Da geht es zum Beispiel manchmal um Kleidung. Da geht es manchmal um das, was einer kann und einer nicht kann. Oder darf und nicht darf. Das alles ist vom Prinzip her nicht falsch. Aber man muss aufpassen, dass man nicht glaubt, wenn man hier pingelig oder korrekt ist, dann ist man gehorsam. Weit gefehlt. Mir ist etwas klar geworden. Ich habe an dem Punkt, ich bin aber ganz ehrlich, habe ich in meinem Leben schon furchtbar gekratzt. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin schon hingegangen und habe mir überlegt, ob das, was ich gemacht habe, geistlich falsch war. Wegen dem. Ich bin aber inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass es nicht nur richtig war, sondern völlig richtig. Und zwar, das sagt die Bibel in Matthäus 6, 33, obwohl du Nachteile davon hast. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und er sagt, ihr sollt euch nicht sorgen. Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, du sollst zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit wirklich dich ausstrecken und danach trachten, dann ist das einer der zentralen Punkte, wo der Herr Jesus den Gehorsam fordert. Wisst ihr, da kommt halt dann der Punkt, wo die Gläubigen so tun, als würde die Bibelstelle nicht geschrieben stehen. Jeder sucht das Seine. Wisst ihr, das hat mich tief getroffen. Das muss ich ehrlich sagen. Philipper 2, 20, 21, da sagt ja Paulus, niemand ist so wie Timotheus. Er sagt, niemand hat die gleiche Gesinnung. Da steht im Griechischen gleiche Seelenhaltung, und zwar deckungsgleiche Seelenhaltung. Und jetzt heißt es, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Das muss ich mir vorstellen. Paulus muss vor seinen Mitarbeitern bekennen, alle suchen das ihre. Das bedeutet, nicht ein einziger praktiziert Matthäus 6, 33 konsequent, teilweise sicher, aber nicht konsequent. Wisst ihr, und wenn das der Knackpunkt ist, dann ist Gehorsam viel, viel wichtiger und viel dramatischer als alles, was sonst geistlich passiert. Dann ist der mangelnde Gehorsam nicht nur das Endzeitproblem, sondern das generelle Problem auch des Gläubigen, auch der Nachfolge. Beim Ungläubigen sowieso, der weigert sich. Aber was ist, wenn ein Gläubiger sich weigert, gehorsam zu sein? Ich meine jetzt nicht, wisst ihr, zu mir kommen Leute, ich habe es ja schon oft erzählt, und verlangen unsinniges Zeug von mir. Ich muss das tun, was sie mir vorgeben, geistlich. Und ich sage, Entschuldigung, wo steht das? Das ist oft biblisch nicht begründet. Und jetzt ist einfach so, wenn du die Bibel sachlich liest, Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich sage nicht mehr, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, er steuert mich. Er gibt alles vor. Mein Maßstab ist nicht mehr mein Bedürfnis, mein Wille, was ich gern hätte, sondern der Wille Gottes. Wisst ihr, manchmal, wenn du dann siehst, du bist alt, und das ist ja oft in der Midlife-Krise bei Männern ganz schlimm, aber Frauen machen das inzwischen auch, habe ich auch nicht gewusst, dass du irgendwann dir überlegst, ja, was habe ich erreicht, ist das jetzt okay, ist das jetzt gut? Wisst ihr, und ich bin auch schon hingegangen, habe gesagt, geistlich, ich habe viele Dinge habe ich einfach schleifen lassen, um des Reiches Gottes willen. War es richtig, war es falsch? Vom Grundsatz her war es richtig. Man könnte dann auch hier Fehler begehen, habe ich auch, aber das ist nicht das Problem, sondern die Frage ist die grundsätzliche Einstellung. Ist wirklich Reich Gottes zuerst? Oder ist es einfach so, dass ich sage, na ja, Reich Gottes ist ja wunderbar, ein paar Dumme findest du immer, die ganze Arbeit machen, aber ich muss zuerst mal nach meinem eigenen gucken. Hast du? Philipper 2,21, sie suchen alle das ihre. Ich darf es mal ganz offen sagen, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, auch Generationenproblem des Reiches Gottes. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich heute gucke, wie die Christenheit vorgeht, sage ich ganz knallhart, dann gäbe es die Gemeinde nicht, wenn wir alle so vorgegangen wären. Du musst Opfer bringen, du musst gehorsam sein, du musst zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Wenn du das nicht machst, geht gar nichts. Natürlich geht es immer wieder ein paar, Anführungszeichen, dumme, ich sage, ein paar Vernünftige hast du immer, die wirklich Gott glauben und gehorsam sind. Jetzt kommt halt der Punkt. Sind wir gehorsam oder nicht? Johannes 14, 21 sagt da Jesus etwas. Es hat mich auch erschüttert. Wisst ihr, es gibt ja viel Blabla, viel Rede. Aber Johannes 14, 21 sagt, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Ich habe Leute kennengelernt, die konnten so schön über den Herrn Jesus reden, die konnten wunderbare, da ist hier das kalte Buckel runtergegangen. Aber sie waren nicht gehorsam. Sie haben Wort im Prinzip nicht gehorcht. Wisst ihr, wo die Bibel gesagt hat, sondere dich ab, haben sie nicht abgesondert. Ja, was ist denn, wenn sie dann schön reden können, die über den Herrn Jesus wunderbare Dinge reden, ja, was ist das jetzt laut Bibel? Wisst ihr, was das laut dieser Bibelstelle ist? Geschwätz. Sondern die Bibel sagt, wenn du ihn wirklich liebst, dann bist du gehorsam. Dann tust du, was er sagt. Geh doch einfach mal hin als Gläubiger. Das ist eine ganz einfache Übung. Die ist natürlich mörderisch. Nimm die Bergpredigt, nur die Bergpredigt. Ich sage gar nicht Sandre. Sandre, dann wird es noch viel dramatischer. Aber nimm nur die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Lies sie durch und überleg ganz nüchtern, sachlich, eiskalt, an welchem Punkt bin ich genau so, wie hier geschrieben steht? Du lässt dir von den Ungläubigen alles gefallen. Du lässt dir von den Gläubigen nichts gefallen. So steht es nämlich in der Bibel. Wenn ein Gläubiger sündigt, weise ihn unter vier Augen zurecht. Wenn er nicht hört, hol einen zweiten, weise ihn zurecht. Wenn er noch nicht hört, stell ihn vor die Gemeinde und klag ihn vor der Gemeinde an. Das tut auch niemand, weil sie alle feig sind. Aber wenn der Ungläubige kommt, ich habe gerade ein Problem, da sagt man denen vielleicht, das ist lächerlich, aber ich möchte es praktisch machen. Ich habe gerade ein Problem mit dem Nachbar seiner Katze. Das ist jetzt vielleicht, hätte ich früher drüber gelacht. Wo ich noch einen Hund hatte, hatte ich drüber gelacht. Hätte ich noch meinen Terrier losgelassen, dann wäre das Ding geregelt gewesen. Aber ich habe keinen Hund mehr. Und die Katze ist ja schon frech. Wie gesagt, fängt es ja im Kopf an. Was machst du jetzt, Karl Hermann? Naja. ich bin jetzt nicht so weit, dass ich zu Gott schreie um Weisheit und sage, regel du es. Weil wenn ich jetzt noch mein Fleisch gehen würde, ich sage euch lieber nicht, weil ich alles machen würde. Aber ihr versteht, es ist was ganz Einfaches. Die Bibel gibt Regeln. Sie sagt, du sollst dir, wenn die Welt dir Böses tut, musst du dir gefallen lassen. Dann musst du zu Gott schreien, dass er für dich streitet. Dann streitet er für dich und dann siehst du, ob du glaubst, ob du wirklich glaubst, dass er eingreift. Aber in der Gemeinde musst du gucken, dass das Böse hinauskommt. Da musst du aufstehen. Wir machen es meistens gerade umgedreht. Gegen die Welt wehren wir uns und in der Gemeinde ist alles bla bla. Ihr begreift, wo ich hin will mit dem Gehorsam. Gehorsam ist, nehme ich wirklich das, was die Bibel als Grundsätze sagt, an und handle danach. Es ist natürlich so, wir lesen die Bibel subjektiv, das ist überhaupt keine Frage. Zu mir hat einmal jemand gesagt, als er mich hat Rede höre, ich habe nicht einmal predigt, habe mich bloß Rede höre, privat bei der Taufe, dann sagt er zu anderen, oder ich habe es gehört, ich glaube, er hat so gesagt, er wollte schon, dass ich es höre, sagt er, naja, der Karl Hermann kann seinen Stallgeruch auch nicht verleugnen. Ich denke, ja, hat er recht. Da, wo ich geboren bin, geistlich, das hat mich geprägt. Stück der Erweckung, Stück Heiligungsbewegung. Wisst ihr, und so ist es einfach so, wir lesen oft auch die Bibel so, wie wir geprägt sind. Aber es steht halt der Bibel, verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt. Jeremia 17, Vers 5. Gesegnet, wer sich auf den Herrn verlässt. Ich muss irgendwann so weit kommen, dass ich auch meine Haltung, auch meine Grundsätze, wie ich geprägt worden bin, von der Bibel her prüfe, ob die sauber sind. Der Römerbrief, da sind sich alle einig, ist das Herzstück des Evangeliums, die herrlichste Darstellung. Wir haben sie in Nürtingen 9 Jahre durchgemacht. Ist was Wunderbares. Aber guckt her, das sind Bibelstellen, die überliest man einfach. Römer 1,5. Durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben. Paulus sagt, ich habe Gnade bekommen, habe dieses Paket, Platz im Leib Christi, Maß des Glaubens, persönliche Gnadegabe, letztendlich Arbeitsgebiet vor Gott empfangen, als Apostel. Ich habe es bekommen und jetzt habe ich einen Dienst, der Apostel der Heiden. Jetzt sagt er, was soll er tun? Zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Paulus sagt, das große Ziel ist Glaubensgehorsam. Ich behaupte jetzt, ich beweise es nachher, Bekehrung ist Glaubensgehorsam. Wenn du dich wirklich bekehrst, bist du das erste Mal wirklich gehorsam. Und Paulus sagt, der Glaubensgehorsam ist das große Ziel. Jetzt kann man sagen, naja, man soll es ja nicht übertreiben. Aber guckt her, im Römerbrief in Kapitel 15, Vers 18 sagt er, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hätte. Was wirkt der Herr Jesus im Apostel? Was wirkt der, das tatsächlich durchschlägt? Um die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Durch Wort und Werk. Merkt ihr etwas? Sind wir ehrlich, die Bibelstelle überliest man, oder? Der stille Zeug, die überliest man einfach. Da steht glasklar, es geht um den Gehorsam. Und dann schließt er den Brief ab. Kapitel 16, 25, Folgevers, da sagt er, dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war. Es geht hier um ein Geheimnis, um dieses vollkommene Opfer Jesu, um dieses Wunderbare, was Gott geschaffen hat, diesen Ratschluss der Ewigkeit, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist, da steht nicht, das Wort für offenbaren, praktisch Apokalypto, sondern steht Phaneroo, es ist einfach sichtbar geworden, das ist kein Geheimnis mehr, jeder weiß es, wenn er will. Jeder kann eine Bibel kaufen und das Geheimnis lesen, es ist da, es ist alles da, das offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist. Er hat befohlen, er predigt es den Heiden. Was soll ich die Heide predigen? Zum Glaubensgehorsam. Macht etwas? Ich habe mal predigt ihre kleine Gemeinde und da habe ich predigt, dass man sich Gott unterwerfen muss. Und da kam ein Bruder zu mir, fromme Familie, Vater, 2 Söhne, kämpfe dem Reich Gottes, kommt er zu mir völlig schockiert und sagt, ich habe es noch nie gehört, dass ich mich Gott unterwerfen muss, dass Gott Gehorsam fordert. Ich war dann geschwind konsterniert, muss aber ganz ehrlich sagen, naja, wenn du ehrlich bist, So im Bewusstsein ist das oft nicht. Wisst ihr, man hat so das Bewusstsein von Gehorsam im Sinne von, du darfst das nicht, du darfst jenes nicht. Gott sagt, du musst dich hier absondern, das ist alles okay. Aber der Grundgehorsam, zuerst nach dem Recht Gottes zu trachten, Sklave Jesu Christi zu sein, das zu tun, was er will, grundsätzlich von meinem Leben, von meiner Einstellung her. Entschuldigung, wen heiratest du? Ich sag's mal hart, Entschuldigung, suchst du die selber raus, Mann oder Frau? Weiß ja nicht, wer wen heiratet, das ist ja heute auch ein Problem. Was für einen Job machst du? Wir haben meinem Bruder gesagt, oh, wären wir nur noch radikaler gewesen. Er wollte wegen Beruf wollte er wegziehen. Haben wir ihm gesagt, du kannst nicht wegziehen. Wir brauchen dich hier vor Ort für die Gemeinde. Du ziehst nicht weg. Ja, wer macht das heute? Was ist das für eine Unverschämtheit? Die Gemeinde sagt mir, was ich tun soll. Ja. Wir haben ihm klipp und klar gesagt, du musst da bleiben. Er hat lange drauf gehört, nur nicht ganz lange. Wisst ihr, das sind Dinge, wo du einfach sagen musst, wer entscheidet? Wer entscheidet in meinem Leben? Wisst ihr, ihr dürft es nicht unterschätzen, auch das mit dem Heiraten und Nicht-Heiraten. Hudson Taylor wollte heiraten und er war verliebt. Und der Teufel hat dauernd versucht, ihm die falsche Frau unterzuschieben. Das ist dramatisch. Ich habe auch 2, 3 Anläufe gebraucht, aber ich habe die richtig. Ist wichtig. Versteht ihr? Nee, ist ohne Frage. Ich wäre ohne meine Frau nicht zum Glauben gekommen. Es hat Gott benutzt, alles. Es ist ungeheuer wichtig zu sagen, du machst mit mir, was du willst. Ich bin dein Sklave. Apostelgeschichte 5,32. Wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Glaubensgehorsam. Im Glauben die Erlösung anzunehmen, Gott zu glauben, sich nicht mehr zu weigern, das zu akzeptieren, was er sagt, dass ich völlig verdammt und verloren bin, keine Chance habe, egal was ich mache, dass ich in die Hölle fahre. Und in dem Moment, wenn ich zu meinem Jesus komme, diese Erlösung, dass er mich rettet, als Gnadegeschenk bekomme, um ihm dann zu folgen, um ihm dann gehorsam zu sein, dass dieses Gnadegeschenk für mich kostenlos da ist, wenn ich dem gehorche und Gott Recht gebe, dann kriegt der Heilige Geist. Wisst ihr, von daher ist das dramatisch. Glaubensgehorsam spielt eine riesige Rolle. Apostelgeschichte 6,7 sagt, das Wort Gottes breitete sich aus. Sind wir ehrlich, sind wir ganz ehrlich. Habt ihr die Stelle alle gelesen mit dem Hintergedanke Gehorsam? Nö, steht da aber. Und die nächste ist noch viel schlimmer. Schlimm, eher Anführungszeichen. Also total super ist die Stelle. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem und eine große Zahl der Priester, das war ja die Todfeinde Jesu, wurde dem Glauben gehorsam. Er sagt nicht, sie kamen zum Glauben. Er sagt, sie wurden gehorsam. Wisst ihr, du musst den Leuten sagen, pass auf, wenn du dich bekehrst, das ist letztendlich, dann trittst du in den Gehorsam Gott gegenüber ein, das muss dir klar sein. Du kannst nicht die Leute sagen, bekehr dich und es geht dir gut, das ist völliger Unsinn. Du musst ihnen sagen, bekehr dich und du bist ein Sklave Jesu Christi. Du kriegst kostenlos die Erlösung. Du kommst in den Himmel. Es ist alles wunderbar. Das Blut Jesu reinigt dich von allen Sünden. Aber du hast jetzt gehorsam zu sein. Und das ist eine Frage der Fairness, das auch jemand zu sagen. Ich hab jemand, da ist der Mann echt wiedergeboren, die Frau nicht. Und die hat dann hinterher gesagt, die hat einfach das angenommen ohne Gehorsam. Und die sagte dann einen furchtbaren Satz. Sie sagte, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nicht bekehrt. Sie hat sich aber gar nicht bekehrt. Sie hat geglaubt, sie hat sich bekehrt. Wisst ihr, das ist genau der entscheidende Punkt. Wenn ich das gewusst hätte, darum muss man in der Verkündigung die Leute klipp und klar sagen, Gott will, das gehört zur Bekehrung, Glaubensgehorsam, das sind keine Werke, sondern du kriegst ja die Erlösung als Gnade geschenkt, du kannst nichts dazu tun, du bekommst es Geschenk. Aber du musst schon gehorsam sein. Markus 1,15, tut Buße und glaubt, indem du Buße tust und glaubst. Schon das gehört dazu. Du tust Buße und glaubst. Buße tun, als ich ändere meine Einstellung und glaube, alles, was Gott sagt, ist Buße. Metanoia. Ich gehe mit seiner Gesinnung. Alles, was er mir vorgibt, glaube ich und stimme ihm zu. Das ist Buße. Da bin ich das erste Mal gehorsam. Und dann sagt er so, jetzt so viele ihn aufnahmen. Einfach, ich nehme im Glaube die Erlösung an und breche durch zur Wiedergeburt. Aber es muss klar sein, dann bin ich ein Sklave Jesu Christi und Sklave hat gehorsam zu sein. Oder kennt ihr einen Sklave, der nicht gehorsam sein muss? Was wäre das für ein Sklave? Paulus sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Er sagt, werdet meine Nachahmer, Mimetai. Das heißt, erb mich ins Kleinste nach. Was wäre das für ein Sklave, der nicht gehorsam ist? Das ist doch kein Sklave, oder? Wisst ihr, von daher ist Evangelium ohne Gehorsam ist eine für sich eine Karikatur, ein Zerrbild. 2. Korinther 2, 9. Denn ich habe euch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen. Schreibt er die Korinther. Jetzt guckt mal, was er da schreibt. Ob ihr in allem gehorsam seid, was er nämlich schreibt. Entschuldigung. Wieso, wenn ich mit den Leuten rede, ach, das ist Auslegung, ach, das ist deine Erkenntnis. Zu mir sagt der Schwester, ach, du sagst nur, ich sage, Entschuldigung, ich sage gar nichts, das steht in der Bibel. Glasklar, so, es gibt Stellen, da kann man nicht diskutieren, das steht so glasklar, warum ich überhaupt nicht überlege. Jetzt guckt mal her, nur die paar Bibelstellen, die ich bis jetzt gezeigt habe, wie die ganz massiv auf der Glaubensgehorsam geht. Und zwar auf der grundsätzlichen Glaubensgehorsam. Wisst ihr, es gibt Leute, die sind in der Form vollkommen pingelig. Ich bin in eine Versammlung gekommen, die waren mit der Kleidung, mit der Rolle der Frau, mit allem vollständig, ich sag's mal so, die Grundzüge haben gestimmt, aber sie waren überzogen und die waren auch mit der ganzen Gemeindeordnung so radikal, die haben mich eine Taufe halten lassen. Müsst ihr euch vorstellen, ich habe am Sonntagmorgen gepredigt und am Sonntagmittag zur Taufe. Ich habe zweimal gepredigt. Aber ich durfte nur das Abendmahl nehmen, wo die Brüder dann durch einen namhaften Mann ein Zeugnis bekamen, der für mich gebürgt hat, dass ich, der ist aufgestanden und gesagt, naja, also Brüder, gell, es ist ja wohl klar, zu Deutsch, Karl Hermann ist sauber, er kriegt's mal. Aber es musste sein. Hätte er das nicht gesagt, wäre schwierig geworden. Wissen, das sind so Dinge, da sind wir ganz pingelig. Und genau der Mann, der aufgestanden ist, für mich Zeugnis gegeben hat, hat einen Schnapshandel gehabt unter anderem. Versteht ihr? Da haben wir kein Problem. In der Form, in bestimmte Dinge, kann man pingelig sein ohne Ende. Die Frage ist, ob man generell gehorsam ist. Wisst ihr, ich will nicht drauf raus, dass das alles nicht wichtig ist. Aber man kann nur, um seinen eigenen Ungehorsam zu verdecken, in manchen Punkten ganz, ganz, ganz pingelig sein. Das ist mal ganz streng. Wenn ich Leute habe, die ganz streng sind, habe ich immer Verdacht. Ich würde Sie am liebsten fragen, was verdeckst du mit deiner Pingeligkeit? Sag mir es lieber gleich. Es kommt sowieso raus. Wisst ihr, die Frage ist, bin ich generell gehorsam? Da kommen dann auch die Kleinigkeiten dazu, wisst ihr? Kleinigkeiten, Anführungszeichen, wo einmal in der Bibel steht und nicht 80 Mal wie die andere Sache. Ich muss die 80 Dinge gehorsam annehmen, muss auch das eine gehorsam annehmen. Brauchen wir nicht reden. Aber da ist schon Gewichtung. Und oft ist so, da man die eine Bibelstelle, die nimmt man an und überträgt sie bis zum Wahnsinn, aber die andere 80 Stellen, die lässt man einfach weg. Und genau das meine ich. Entweder bin ich gehorsam grundsätzlich, so wie Paulus sagt in Philipper 1,10, dass sie erkennt, worauf es ankommt. Ich erkenne, worauf es ankommt und bin dann gehorsam. Und wo der Kampf sich abspielt, das ist auch klar. 2. Korinther 10,5. So dass wir Vernunftschlüsse, also logische Ansätze, wo wir selber denken, so wäre es recht, unsere eigene Meinung, zerstören. Und jede Höhe ist eine Götze, Opferstätte gewesen im Alten Testament. Nehmt einmal eine Konkordanz und lässt Höhe. Es war Götze Opferstätten. Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam, gegen Christus. Und jetzt sagt die Bibel, du musst lernen, in deinen Gedanken einmal Jesus gehorsam zu sein. Ich habe mal weggehen müssen vor einer Firma, wo ich nach Stuttgart bin. Wisst ihr, warum ich weggegangen bin? Ich hätte es schon lange ausgehalten. Man hat mir mal gesagt, das hält mir ein Jahr aus, was über dein Haupt geht. Ich habe es 4 Jahre ausgehalten. Das wäre nicht das Problem gewesen. Gott hat viel Gnade. Aber ich habe etwas erkannt. Ich habe erkannt, das war mit der Grund, warum ich weggegangen bin. Ich habe erkannt, bei mir passiert jetzt was in Gedanken. Meine Gedanken radikalisieren sich und ich habe gesehen, du hast jetzt ganz vieles hast du angenommen. Einer dieser Männer, um den es ging, hat einmal zu mir gesagt, weißt du, ich kann das alles machen, weil du bist ja gläubig, du lieferst mich nicht ins Messer. Hat er recht gehabt. Aber ich habe was festgestellt. Trotz der Haltung, die ich hatte, ich habe gemerkt, wie ich mich radikalisiere. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Und dann wäre mein Charakter gekommen, der ist nicht so ganz unproblematisch. Dann hätte ich zurückgeschlagen. Ich habe es genau gesehen, ich schlage zurück. Und da war mir klar, du musst gehen. Du kannst geistlich das nicht mehr kontrollieren. Das ist nur eine Frage der Zeit. Dann läufst du aus dem Ruder, also musst du weggehen. Dann bin ich weggegangen. Es war die Gnade Gottes, dass ich es gemacht habe. Es war eigentlich von Gott her nicht nur Ausweichsituation, sondern er hat mir durch das unendlich Gnade gegeben. Meine Frau und ich haben es diskutiert. Das war das Beste, was der Herr mir getan hat. Aber man muss einfach wissen, es spielt sich in Gedanken ab. Und der Gehorsam passiert in Gedanken. 2. Thessalonicher 1,8. Thessalonicher und vor allem 2. Thessalonicher ist ja der Brief des Endzeitabfalls, der Brief des Abfalls der Gemeinde. Und da sagt er, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Wisst ihr, wir müssen auch dem Ungläubigen sagen, du musst gehorsam sein, sonst kommt 2. Timotheus 3, der Endzeitmensch. Und man muss das einfach nüchtern sachlich sehen. Wir sind so Theoretiker. Wie soll ich es nennen? Wir glauben, wenn wir mit dem Mund oder mit den Gedanken zustimmen, dann ist schon alles in Ordnung. Und letztendlich, die Bibel geht immer davon aus, Realisierung. Das, was ich sage, das, was ich denke, ich muss es noch tun. Wisst ihr, man kann viel reden, wenn es dann drauf ankommt, dann zeigt sich's. Titus 1,16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam sind. Da steht wieder das Wort, sie weigerten sich zu glauben und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Wisst ihr, man kann ganz viel reden, aber es nicht tun. Und wenn du das jetzt alles liest, ich nehme zum Beispiel raus, Obrigkeit zum Beispiel, Titus 3, die ersten drei Verse. Erinnere sie, dass sie sich den Regierungen und Obrigkeiten oder Vollmachten, steht hier, unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig und ungehorsam, da steht wieder das Wort, weigern zu glauben, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassen. Wisst ihr, das ist das Problem, wenn ich nicht gehorsam bin, wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt automatisch, beim Ungläubigen sowieso, aber auch beim Gläubigen, wenn er im Fleisch wandelt, kommt automatisch das Sündhafte raus. Gehorsam ist auch ein Schutz, dass ich nämlich letztendlich vom Teufel nicht übervorteilt, nicht hereingelegt und nicht in die Sünde hineingetrieben werde. Wisst ihr, für da ist Gehorsam nicht nur die Forderung Gottes, Glaubensgehorsam ist das Normale für einen Gläubigen, sondern ist auch im Endeffekt eine Schutzfunktion, wo Gott in seiner Gnade uns hilft. Und Apostelgeschichte 4,19 sagt, Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr euch selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Wisst ihr, jetzt kommen wir wieder zum Punkt, nicht Menschen, sondern Gott. Aber dass wir uns richtig verstehen. Ich meine es nicht, dass man eine Bibelstelle rausnimmt, auf der rumreitet. Du musst jetzt das tun, weil ich genau an dem Punkt gehorsam bin. Und sage, was sind die 27 anderen, wo du nicht gehorsam bist? Steht dir? Ich habe gelernt, da wo ganz, ganz sterile Strenge ist, ist das oft nur die Tarnung für da, wo kein Gehorsam ist. Mir ist lieber, es ist jemand nicht steril und nicht 100% galpingelig streng und dafür ist er im Grundsatz in allem gehorsam. So wie er es kann, ist mir lieber. Ich glaube, dass es biblischer ist. Ich zeige nachher noch ein paar Stellen vom Alten Testament, die vollkommen eigentlich unverständlich sind, wenn man nicht versteht, wo sich das abspielt, nämlich in Gedanken und in meinem Herz. 1. Petrus 1,2. Die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes. Wiedergeburt zu was? Zum Gehorsam. Oder? Sind wir ehrlich, wie oft habt ihr die Bibelstelle gelesen? Ich stelle mich drunter, ich habe sie auch oft gelesen, ohne dass du im Bewusstsein feststellst, Gehorsam, 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 Gehorsam. Man liest einfach drüber. Epheser 2,2. In denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Da steht wieder das Wort Weigerung zu glauben. Das heißt, der Ungläubige ist generell ungehorsam. Das ist sein Wesensart, wenn er sich bekehrt, wenn er Buße tut, ist, das war es bei mir, und ich glaube, dass bei jeder echten Bekehrung so ist, dann kommt die grundsätzliche Bereitschaft, gehorsam zu sein, nämlich Gott gegenüber. Wisst ihr, dann ist Bekehrung zwar die Annahme eines Gnadengeschenkes, aber sie ist letztendlich ein Eingehen auf die Forderung Gottes. Er rettet mich nämlich, aber ich muss gehorsam sein. Philipper 2,8. Der Herr Jesus. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Wisst ihr, was das heißt? Wir haben vorher Hebräer gelesen. Der Herr Jesus musste den Gehorsam lernen. Wir dürfen nicht denken, dass das so leicht ging. Wisst ihr, und wenn er ihn lernen muss, ja, was bin ich dann? Ich, elender Mensch, da muss ich ja 100-mal mehr Gehorsam lernen. Und da ist Gott gnädig. Und er sagt dann in Epheser 5,6 zu den Gläubigen, und er sagt das bezüglich Vers 5, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger oder ein Götz, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Und heute hast du Lehrrichtungen, die sagen, du kannst machen, was du willst. Du kannst in Ehebruch leben, du kannst in Hurerei leben und du gehst trotzdem nicht verloren. Ich habe es heute erzählt, vom Gemeindeleiter 2 Jahre lang in Ehebruch gelebt, seine Frau übrigens auch, hat es dann dort auf beiden Seiten und 2 Jahre noch eine Gemeinde geleitet. Da haut es mich um. Steht ihr? Wenn ich die geringste Sünde vor Gott nicht in Ordnung bringe, kann ich weder beten, noch kann ich beten, noch kann ich Bibel lesen, noch kann ich predigen. Ja, Entschuldigung. Geht es so leicht, in Ehebruch leben und dann hier vor die Leute hinzustehen? Wisst ihr, da fängt es an. Und jetzt sagt Paulus hier, und ich denke, ist ein ganz wichtiger Punkt, zu Gläubigen. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, über die, die sich weigern zu glauben. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Er sagt klipp und klar, mach du nicht das Gleiche. Man kann immer sagen, es sind ja nur die Ungläubigen, aber hier steht, du sollst nicht Mitteilhaber werden. Also ist es möglich, dass ich das Gleiche mache. Wissen, da musst du die Leute sagen, dann lass ja deine Finger von dem. Ich habe gesehen, was für ein Elend kommt, wenn man zum Beispiel Seelsorge macht und dann springen die Frauen zu den Männern in die Seelsorge. Vollkommen verboten. Die sollen zu Schwestern gehen, aber nicht zu den Männern. Wisst ihr, wo Leute mir sagen, dadurch kam es dann letztendlich zur Katastrophe. Man muss einfach sehen, man muss hingehen und die Bibel ganz einfach lesen, so wie wenn ein 10-jähriges Kind die Erweisung seiner Eltern auf dem Zettel bekommen hat, die Eltern sind weggegangen und man schreibt dem Kind auf dem Zettel in seiner Sprache, in seinem Verständnis, was es tun soll. Und so muss ich die Bibel lesen, wie ein kleines Kind. Da muss ich einfach gehorsam sein. Und so muss ich auch das Neue Testament lesen, auch die Lehrbriefe. Wenn hier steht, zum Beispiel, sondere dich ab, 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1, vor allem Belial, dann musst du vor allem, was teuflisch, okkult ist, was falsche Lehre ist, was der Jesus nicht meint und auch von allen Ungläubigen, musst du dich absondern. Da kannst du mit ganz vielen Leuten nicht zusammenarbeiten. Zu mir kam mal jemand und sagt, komm zu uns, ich kann ihn nicht, weil ihr arbeitet zusammen mit Leuten, die nicht bekehrt sind. Und da habe ich ihm den Namen genannt, führender Mann in Albstadt. Dann sagt er zu mir, er ist ein Mann des Friedens. Ja, Entschuldigung, ist doch nicht das Thema. Das ist typisch ungehorsam durch eigenes Denken. Er hat gesagt, das ist doch ein Mann des Friedens, kann ich doch mit ihm zusammenarbeiten. Die Bibel sagt, nein, er ist ungläubig, nicht wiedergeboren. Das hat er auch gewusst. Darum darfst du nicht mit ihm zusammenarbeiten. Das ist natürlich hart, das dem zu sagen. Der kommt und sagt, oh, wir wollen zusammenarbeiten. Zu mir kam ein führender Mann, einer führenden evangelikalen Bewegung, hat zu mir gesagt, ich will mit dir zusammenarbeiten. Dann habe ich ihm gesagt, nur unter einer Bedingung. Du bestätigst mir hier wirklich in diesem persönlichen Gespräch, dass du bestimmte Dinge nicht mehr tust. Ja, die tun wir nicht mehr. Was er nicht wusste, dass ich wusste, dass er es nämlich tut. Von einem Insider, der zu ihm in die Gemeinde ging. Ich habe gewusst, das lügt er mich an. Habe ich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich ihn so weit hatte, dass er es zugegeben hat. Wenn er dann zusammengebrochen wäre und gesagt, Entschuldigung, ich war feig, ich hätte es zugeben müssen. Und ich war jetzt hier, bin in Sünde gefallen, ich bitte dich, vergib mir, ich werde der Herr bitten, dass er mir es vergibt, arbeite trotzdem mit mir zusammen. Hätte ich es getan. Stattdessen ist er explodiert, hat mich angefaucht. Mit ihnen kann man nicht reden, sie setzt sich absolut. Dann habe ich gewusst, Wiedersehen. Wir zwei haben nichts gemeinsam. Das muss man tun. 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1. Du hast Ungläubige, geht nicht. Du hast Leute, die Böses tun oder in Sünde leben, geht nicht. Muss ich machen. Wenn du es nicht machst, kriegst du ein Problem. Weil dann widersteht dir Gott. 1. Mose 22, 17. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne des Himmels, wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker oder Nationen, Heiden der Erde gesegnet werden. Weil du meiner Stimme gehorsam warst, habe ich ganz dick rot angestrichen. Wisst ihr wann? Vor 15 Minuten. Oh, halbe Stunde. Ich habe die Stelle heute Morgen beim Brotbrechen, wo ich dann nochmal in mich ging, gelesen. Dann hatte ich einen Schock. Ich habe gesagt, das ist eine der zentralen Bibelstellen und du hast sie nicht einmal angestrichen. Darum habe ich immer Farbstifte in der Tasche und ein Lineal. Jetzt könnt ihr es auch gucken, jetzt ist knallerot. Wisst ihr, da siehst du, wie du drüber lesen kannst. Das ist eine zentrale Stelle. Er sagt klipp und klar, du Abraham bist der Vater der Gläubigen, du bist der Vater Israels, weil du gehorsam warst. 5. Mose 4, 30. Wisst ihr, das geht wie ein roter Faden durch Altes und Neues Testament durch. Gott fordert von uns Gläubigen und er fordert von jedem Menschen Gehorsam. Er sagt zum Beispiel in Apostelgeschichte 17, 30, jetzt gebietet Gott allen Menschen überall Buße zu tun. Wenn du dem Befehl Gottes nachgibst und gehorsam bist, dann passiert Markus 1, 15, dann kommst du auch zum Glauben. 5. Mose 4, 30. Wenn du in der Drangsal bist und dich alle diese Dinge getroffen haben, am Ende der Tage, Gericht, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Umkehr ist immer letztendlich verbunden mit Gehorsam. Jetzt gibt es eine Bibelstelle, naja, ich kann ja jetzt nicht sagen, es ging mich nichts an, ich habe ja bei Schlachter auch die Finger drin gehabt. Aber das ist so, ich habe auch die andere Übersetzung angeguckt, da hat alle eine gewisse Angst, das so zu übersetzen, wie es da steht. Wir haben es ja richtig übersetzt, haben aber Glimmerchen gemacht. Und Klammer muss nicht immer gut sein. 1. Samuel 15, 22. Saul, was war denn die Sünde Sauls? Wieso war der Saul schlimmer wie der David? Charakterlich nicht. Samuel, ich lese schon vom Anfang an, Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen am Schlachtopfer und Brandopfer wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Wittern. Was hat er denn gemacht? Er hat im Glauben nicht geglaubt, dass Samuel rechtzeitig kommt. Er hat nicht geglaubt, dass Gott für ihn streitet. Und hat das Opfer selber gebracht, obwohl er das nicht bringen durfte. Nur der Priester, nur der Samuel. Und er sagt ihm Samuel klipp und klar, du hättest kein Opfer bringen müssen. Du brauchst keine fromme Veranstaltung machen. Du brauchst von mir aus nicht beten. Du brauchst jetzt in dem Fall auch nichts, dich nicht hingeben, sondern du musst zuerst gehorsam sein. Er sagt, das ist besser als alles andere. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Denn Ungehorsam ist wie Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit. Das Wie steht nicht im Grundtext. Also steht da, denn Ungehorsam ist die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit. Ist Abgötterei und Götzendienst. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wie gesagt, Ungehorsam ist so schlimm wie Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er auch dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ich behaupte jetzt einfach, wenn man das tut, was Saul getan hat, er erklärt es dann. Ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Wenn du nach Menschen gehst und nicht nach Gott, wenn du dem Menschen die Ehre gibst und nicht Gott, dann musst du mit rechnen, dass dir geht wie im Saul. Irgendwann lässt er dich fahren und lässt dich machen, was du willst. Und das Schlimmste, was es gibt, wisst ihr, ist euch aufgefallen, es gibt ein Gericht über Ungehorsam, das ist das Schlimmste, was es gibt. Er gibt sie dahin. Geht einmal hin in der Bibel und guckt nur die Bibelstelle, wo es heißt, er gab sie dahin. Zu was? Zu tun, was sie wollten. Sobald Gott mich und dich tun lässt, was du willst, ist es passiert. So müssen wir gehorsam sein. Er ist mein Herr, ich bin sein Sklave, er weiß, was das Beste für mich ist. Hätte Saul das geglaubt, hätte er kein Opfer gebracht. Dann wäre er König geblieben. Wisst ihr, so einfach geht's. Entweder glaube ich's oder ich glaube es nicht. Da gehört auch Offenbarung 18,4 dazu. Geh aus der Hure Babylon. Wenn ich zu manchen Leuten sage, du musst aus der und der Gemeinschaft, aus der Kirche austreten, weil sie in offener Sünde lebt, dann sagt sie zu mir, weißt du, ich warte, bis man mich rausschmeißt. Ich habe mal zu jemandem gesagt, da kannst du lang warten, die schmeißen dich nie im Leben raus. Du bist A, ihr treuer Zahler, weil das ist ein Finanzproblem, so verstehe ich von der Bank. Und das Zweite, was ist, im Endeffekt, du bist ihr Alibi, das sind ja noch fromme Leute bei uns. Das kann es auch nicht so schlimm sein. Wenn die alle aufstehen würden und alle diese Gruppe, wo es nicht mehr sauber ist, verlassen würden, ja, was glaubt ihr, was das für einen Wirbel geben würde? Da würden die Leute merken, was los ist. Aber weil die Gläubigen ungehorsam sind, passiert halt nichts. Oder wisst ihr, wenn ich mit der Sünde kämpfe, warum glaube ich nicht Römer 6, 6 und 11? Du bist mit Christus gekreuzigt, jetzt halte dich dafür. Kolosser 3, 1, Folgeverse. Du bist in die himmlischen Orte versetzt. Jetzt, im Endeffekt, lebe auch so, wie wenn du mit einem Teil deines Menschseins in der himmlischen Welt wärst. Ich lese uns die Stelle mal. Und jetzt einfach unter dem Gehorsamsaspekt. Wisst ihr, Gehorsam. Wenn ihr nur mit Christus auferweckt worden seid, das heißt wiedergeboren, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Stopp. Frage. Suchst du generell in deinem Leben das, was droben ist, oder was suchst du? Ich habe mich das auch schon gefragt. Was suchst du? Was willst du jetzt gerade? Glaubst du, wenn du das suchst, was droben ist, was Gott will, dass er dann Matthäus 6, 33 macht, dass er sich um den Rest kümmert? Wisst ihr, wir sind so, naja, also ich hätte es noch ein bisschen anders gehabt. Ja, warum hat mir Gott das nicht gegeben, nicht jenes? Ich hätte erwartet das und. So ist der Mensch. Wenn du ganz ehrlich bist, musst du nur noch am Reich Gottes trachten und er regelt so, wie es für dich am besten ist. Weil Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten, steht im Griechischen mitwirken. Es geht parallel. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Entschuldigung. Machen wir es praktisch. Was ist wichtiger, dass dein Sohn oder deine Tochter sich bekehrt oder dass er studiert? Was ist wichtiger? Ich habe Gläubige, da bin ich mir gar nicht sicher, was wichtiger ist. Ist doch wichtiger, dass die zum Glauben kommen als alles andere. Ja, wenn man jetzt hier so radikal ist, dann hat er keine Berufszukunft, wenn man sagt, Entschuldigung. So denkt der Mensch, das ist genau 2. Korinther 10, 5, diese falsche Denkweise, die man zerstören muss, diese Vernunftschlüsse, sondern man muss glauben, dass Gott das tut, was er sagt, dass er sich nämlich um mich kümmert. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Er ist mein Leben. Wisst ihr, ich war in der Mathematik, es war jetzt meiner schwächeren Fächer in der Schule, die andere war immer mir näher, sprachlich und Geschichte und Sport und so. Aber es ist relativ einfach, selbst mit einer keine hohe mathematische Begabung, kann ich euch ganz sicher sagen, dass ich die Hälfte meines Lebens vorbei habe. Ich werde nicht mehr doppelt so alt, wie ich jetzt bin. Ich werde nicht einmal ein Drittel noch dazu geschlagen bekommen, nach menschlichem Ermessen. Gehe ich nach der demoskopischen Erforschung, dann habe ich den Großteil hinter mir. Ja, was machst du jetzt am Schluss voll mit deinem Leben? Wisst ihr? Drehe ich mich rum und gucke zurück und sage, was war jetzt? Wohl dir, wenn es heißt, er hat zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet. Wisst ihr, das muss man praktisch lesen, sagen, mache ich das wirklich? Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden, Herrlichkeit. Dann kommt's raus. Und jetzt erklärt er was ganz einfach. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Das ist Aorist 1 aktiv. Das bedeutet, du hast einen bestimmten Punkt, wo du dich entscheidest, ich will es tun. Und dann treibst du die ganze Zeit aktiv. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht ist, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Merkt ihr etwas? Da steht wieder das Wort verweigern zu glauben. Wisst ihr, wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Ungläubigen. Jetzt sagt er, und du Gläubiger, lass die Finger davon. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr diesen Dingen lebtet. Jetzt aber, er sagt nicht, das hat mit dir nichts mehr zu tun. Und da steht jetzt Aorist 2 aktiv, da streitet sie, wisst ihr, ich streite mit denen nicht. Ich habe einfach festgestellt, wenn Aorist 2 steht, dann ist in der Regel radikal ein Schnitt, und wenn eins steht, dann ist Vergangenheit, die sich fortsetzt. Da steht was ganz Einfaches. Jetzt aber legt auch ihr dies alles ab. Kannst du genauso übersetzen. Jetzt seid in einer Haltung, wo ihr dies radikal abgelegt habt. Zorn, Wut, Bosheit, dass ich nicht boshaft bin. Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an. Das war mein größter Schock, wo ich festgestellt habe, dass namhafte Gläubige, die Führer sind im Reich Gottes, dass sie lügen. Wenn er mich einmal beim Lügen erwischt, ich hoffe, dass er so viel Mut habt, mich sofort, meistens habe ich ja Krawatte drin, an der Krawatte zu packen und zu schütteln. Aber ich hoffe, dass er es nie müsst. Lügt einander nicht an. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt. Das ist wieder aurisch, eins aktiv, ein Partizip. Ihr seid in diesem Zustand, dass es die ganze Zeit tut. Ihr zieht den Alten dauernd aus. Mit allen seinen Handlungen. Versteht ihr? Das geht nicht darum, dass ich im Gedanken zustimme und sage, ja, so ist es, sondern dass ich es wirklich tue. Und den Neuen angezogen habt. Und das steht im Medium. Und das Griechische ist völlig andere Sprache wie das Deutsche. Das hat so Sonderheit. Der Medium heißt immer im eigenen Interesse. Das steht an anderer Stelle nicht. Da ist lebensnotwendig. Aber er sagt hier, und jetzt musst du den Neuen anziehen dauernd, weil das ist in deinem eigenen Interesse. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das ist die Verwandlung in Jesu Bild. Je mehr du dem nachgibst, je mehr wirst du ins Bild Jesu verwandelt. Wo nicht Griechisch, nicht Jude ist. Machen wir es doch praktisch. Warum soll ich zum Beispiel jemand, der Judenchrist ist, gibt es ja namhafteste Leute, nur dem glauben, weil er ein Jude ist und sich dann bekehrt hat? Er sagt, da gibt es nicht mehr Grieche, das sind die Intelligenten, die Grieche. Da gibt es nicht mehr die Juden, die sich als Judenchrist bekehrt haben. Weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit. Weder Barbar, wir sind Barbare, wir sind im Auge der Grieche Heide. Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Das heißt, kommt nur darauf an, was ich in Christus bin, was ich im Herr Jesus tue. So zieht nun an, jetzt sagt er, was ich tun soll, als Gottes Auserwählte und Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Liebe heißt hier nicht suffisant, weich, softy zu sein, sondern Liebe heißt für den anderen das Beste zu suchen. Wenn für den anderen das Beste ist, dass ich ihn aus der Gemeinde ausschließe, dass er aufwacht in seiner Sünde, dann ist das Liebe. Und nicht, wenn ich sage, ach, der liebe Bruder, wir wollen nicht böse zu ihm sein. Ich habe einen Fall, wo jemand völlig daneben geht, ein namhafter Mann, den ich persönlich gut kenne, oder gut kenne, ich habe glaubt, ich kenne ihn, aber ich kenne ihn wahrscheinlich doch nicht. Aber so gut habe ich ihn eigentlich nicht gekannt, sondern ich habe immer geglaubt, ich kenne ihn von seiner Äußerung und Haltung her. Der lässt es dem alles zu, offene Sünde. Das ist keine Liebe. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr auch berufen, in einem Leib und seid dankbar. Wisst ihr, da steht doch klipp und klar, was ich tun soll. Gehorsam ist, wenn ich jetzt hingehe und zu dieser Bibelstelle komme, dann fange ich an, Vers 5. Herr Jesus, gib zum Punkt, wo ich meine Glieder nicht getötet habe. Ich will dir da gehorsam sein. Betrifft es Unzucht, Pornoia. Die Seuche heute über die Medien, Pornografie, Unzucht, Unreinheit. Spielt sich großteils der Gedanke ab. Leidenschaft, da gehört nicht nur Sexualität dazu, da gehört jede Form von Leidenschaft dazu. Wisst ihr, man sagt doch, ah, das sind die Idole, die Musikgruppe, die Fußballmannschaft. Das Wort Idol ist eine Verdeutschung vom griechischen Wort für Götze. Wisst ihr, und jetzt gehe ich hin und sage, Herr, was ist mit dem? Böse Lust, Habsucht, bin ich gierig, will ich mit Gewalt etwas, was Gott mir verweigert? Die Bibel sagt, ist Götzedienst. Gehe ich da hin und sage, habe ich was abzulegen? Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Wisst ihr, Zorn, Wut kann man leicht ablegen. Aber Bosheit? Wisst ihr, Bosheit, dass ich nicht boshaft bin. Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund und dann die Lüge weg. Wisst ihr, Lüge ist ein zweischneidiges Schwert. Manche Leute glauben, nicht zu lügen heißt immer alles zu sagen. Das ist auch falsch. Ich sage nicht alles. Wenn ich nicht lügen darf, und ich müsste lügen, weil ich was nicht sage, darf, dann sage ich einfach, Entschuldigung, ich will es nicht sagen, ich kann es nicht sagen für dich. Das ist okay. Aber ich darf nicht, oh, jetzt muss ich die Notlüge, das ist die Notschlachtung. Was ist die Folge? Der Tod. Also Schlachtung oder Notschlachtung hat die gleiche Folge. Das Vieh ist tot. Und bei mir und dir ist das Gleiche. Notlüge oder Lüge ist das Gleiche. Du hast dich versündigt. Gott widersteht dir. Wisst ihr, jetzt musst du das so lesen, indem du sagst, Herr, habe ich das getan? Habe ich da alte Menschen angefangen auszuziehen? Ich sage nicht vollkommen ausgezogen. Das ist ja ein Prozess. Bin ich dabei, ihn dauernd auszuziehen? Bin ich dabei, den Neuen im eigenen Interesse dauernd anzuziehen? Gehe ich nicht nach Jude, nicht nach Heide? Mir hat einmal immer gesagt, ich bin 30 Jahre bekehrt und du bist erst 3 Jahre bekehrt. Entschuldigung, spielt doch keine Rolle. Der, wo 3 Jahre bekehrt ist, kann klarer laufen geistlich wie der, wo 30 Jahre bekehrt ist, weil er 27 Jahre länger seine Unklarheiten, seine falschen Gedanken gepflegt hat. So war es nämlich. So, und jetzt muss ich hingehen und sagen, so zieht nun an, tue ich das? Das ist die Frage des Gehorsams. Tue ich es wirklich? Gehe ich hin und tue es? Wisst ihr, da ist halt die Frage letztendlich, und jetzt kommen wir wieder zu dem alten Lied, was will ich? Glaube ich Gott wirklich? Glaube ich, dass Gott, und das ist für mich die Hauptproblematik gewesen, glaube ich es, dass es Gott wirklich so ernst meint? Meint das wirklich so ernst? Und wenn er es wirklich so ernst meint, stimmt das, was er sagt, dass ich keinerlei Nachteil haben werde, keinerlei, wenn ich zuerst noch im Reich Gottes trachte, wenn ich gehorsam bin, dass ich keinen Nachteil habe. Stimmt das? Wisst ihr, Nehemia ist ein total dramatisches Kapitel, und zwar das 9. Da gibt es einen Rückblick. Nehemia ist ja der Aufbau wieder des neuen Tempels. Das wird ja zuerst nur Jerusalem erklärt und nicht der Tempel. Und da erklärt er, wie Israel gegangen ist. Es beginnt bei Vers 24 und dann heißt 26. Aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen und verübten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihre Feinde, die sie bedrängten. Doch zur Zeit ihrer Drangsal schrien sie zu dir und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Da hast du sie der Hand ihrer Feinde überlassen, die herrschten über sie. Und so geht es die ganze Zeit. Es ist ein Auf und ein Ab. Ich habe jetzt die 2 Samuel-Bücher gelesen, ich habe jetzt die 2 Königsbücher gelesen, ich bin jetzt in der Chronika. Weißt du, du kriegst ja fast eine Krise, wenn du das siehst, wie das geht. Auf, ab, auf, ab, auf, ab. Die ganze Zeit. Und das ist das Problem. Wenn ich gehorsam bin, geht es nicht auf, ab, dann bleibt es eben auf der gleichen Ebene. Saul hat es gemacht. Es bleibt auf der gleichen Ebene. Es gibt Schwankungen, Ausschläge, das ist natürlich. Aber es gibt nicht diese Schwankungen, dass ich voll praktisch in die Ungehorsam reinrassle und dann wieder rausrassle, sondern ich bin natürlich in Kleinigkeiten auch dann ungehorsam, aber ich bin in die Grundzüge nicht ungehorsam. Das ist nämlich der Unterschied. Guckt, und da gibt es etwas, das hat mich total erschüttert. Bin einmal hingegangen, gerade wo ich das gelesen habe, da haben wir die Könige Israels angeguckt. Wenn ihr jetzt einmal die lest, dann fällt euch etwas auf. 2. Könige 14, Vers 1. Jetzt könnt ihr ja gucken, wer ist der Opa, wer ist der Urgroßvater, wer ist der Sohn, wer ist der Enkel, wer ist der Urenkel. Amasja, Vers 3. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Doch nicht so wie sein Vater David. Aber der war der Spur noch okay. Gott sagt, er ist okay. Der muss sagen, der war gut. Ich stelle nachher die entscheidende Frage. Asaria, 2. Könige 15, Vers 1 und 3. Vers 3, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater Amasja getan hatte. Gut. Kommen wir zum nächsten. 15, 32, Jotam. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater Usia gehandelt hatte. So handelte auch er. Kleine Einschränkung, nur die Höhen kamen nicht weg und so weiter. Aber da sagt Gott, die sind in Ordnung. Da muss ich sagen, ja, hört sich gut an. Und dann kommt etwas, Ahas, der jetzt ja hätte gut sein sollen. Wissen, er hat 4 Vorfahren gehabt. als König vier Vorfahren von seiner Verwandtschaft, jetzt hätte Ahas gut sein müssen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Kapitel 16. Ahas, er wandelte auf dem Weg, immer Vers 3, der Könige von Israel, er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den Gräuel der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Er opferte und räucherte auf den Höhen, bei die anderen Könige hat der König nicht auf die Höhe geopfert, nur das Volk. Und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und er ist dann hingegangen, Vers 8, Ahas nahm das Silber und das Gold, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand, und sandte es dem König von Assyrien. Er geht hin und plündert den Tempel, er gibt alle geistlichen Schätze preis. Und dann heißt es in Vers 10, und als er den Altar, nämlich in Damaskus, sah, da sandte der König Ahas zum Priester Uria ein Abbild des Altars, und zwar eine genaue Vorlage, wie er gemacht war. Der Priester Uria ließ den Altar genau nach dem bauen, was der König Ahas von Damaskus aus gesandt hatte. So ließ ihn der Priester Uria anfertigen, bis der König Ahas aus Damaskus kam. Und als der König aus Damaskus kam und den Altar sah, trat er zu dem Altar und opferte darauf. Vers 14, aber den ehernen Altar, der vor dem Herrn stand, rückte er von der Vorderseite des Hauses weg aus dem Zwischenraum zwischen dem neuen Altar und dem Haus des Herrn und stellte ihn nördlich von dem neuen Altar auf. Er geht hin und rückt den Altar Gottes weg. Müsst ihr euch vorstellen. Ich habe mir ernstlich gefragt, warum so eine Kette? In Kapitel 17 hast du dann Hosea, da hast du die ganze König Israels, da sind ja auch die Samariter durch Vermischung entstanden, weil sie nicht abgesondert haben, beziehungsweise der Teufel hat ihnen dann fremde Völker angesiedelt und so sind die Samariter entstanden. Da heißt es Vers 29, jedes Volk machte sich seine eigenen Götter und gleichzeitig steht aber drin, doch verehrten sie auch den Herrn. Vers 32, das ist genau heute in Zeit. Wir machen uns eigene Götter und dienen trotzdem nur Gott, wir machen eine Vermischung. Wir sind wie die Samariter, so sind wir im Prinzip. Sie verehrten den Herrn und dienten aber auch ihren Göttern nach der Gewohnheit jeden Volkes, nachdem sie hergebracht worden waren. Vers 41. So kam es, dass diese Völker den Herrn verehrten und zugleich ihren Götzen dienten. Auch ihre Kinder und ihre Kindeskinder machten es so, wie ihre Väter es gemacht hatten, bis zu diesem Tag. Wisst ihr, das Problem ist, du hast hier etwas Furchtbares. Du hast in Juda ist ja eher das Bild für die Gläubigen, die klar geht. Israel eher das abgefallene gläubige Lager. Aber du hast hier ein totales Drama. Wisst ihr, du hast jetzt lauter Vorfahren. Aha, es war nochmal ein Höhepunkt, ein vollkommener Höhepunkt. Wisst ihr, du kannst jetzt hingehen und kannst die ganzen Könige durchgucken. Dann hast du immer, immer das gleiche Drama und das gleiche Elend. Und du hast hier, es hat ja angefangen, schau mit Salomo. Salomo hat die Wurzel gelegt. Er ist hingegangen und hat letztendlich die Tür aufgemacht. Und in dem Moment war alles hier am Teufel verfallen. Und wenn du das dir jetzt in Ruhe anguckst, dann siehst du im Endeffekt, dass das, was jetzt im Alten Testament immer wieder aufblitzt, zum Beispiel ein Ahab, ein Ahas, die ganze Kette der Könige, dann hast du, hier kommt noch einer, der dauernd angeführt wird, der Manasse. Aber jetzt hast du etwas, ich kann das nicht erklären, als mit einem einzigen Grund. Du hast Amasia gut, Asaria gut, Jotam gut, Ahas böse, Israel generell böse. Und plötzlich mit einem Schlag, du kannst es nicht erklären, Kapitel 18, Hiskia. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater David getan. Er schaffte die Höhen ab, zerbrach die Steinmale, hieb die Aschera-Standbild rum, zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israel ihr geräuchert, man nannte sie Nehushtan. Sie haben aus etwas, das Gott gut gedacht hat, einen Götze gemacht. Wie oft kommt es vor in der Christenheit? Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israel, so dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war. Weder nach ihm noch vor ihm, er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab, befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. Und der Herr war mit ihm, überall wo er hinging, hatte er gelingen. Er fiel auch ab vom König von Assyrien und diente ihm nicht. Er schlug die Philister. Wisst ihr, wunderbar. Könnt ihr das erklären? Amasia, gut. Asaria, gut. Jotam gut, Ahas böse. Ganz Israel böse. Und plötzlich aus dieser Fluchlinie steht einer auf, Hiskia, und jetzt ist es wunderbar. Und jetzt ist das fantastisch. Da kann ich sagen, jawohl, jetzt hast du endlich wieder die göttliche Linie. Jetzt bricht die Erweckung wieder durch. Und jetzt könntest du eine Freude haben, alles, was er getan hat. Hiskia war ja so wunderbar, trotz seiner Fehler, dass er die babylonischen Boten letztendlich sein Palast gezeigt hat, statt dass er ihnen erzählt hat, was Gott an ihm getan hat. Ist er ein 2. Könige 21, könntest sagen, wunderbar, so, jetzt geht's weiter, jetzt kommt Manasse. Nach Hiskia kommt Manasse, sei so. Und jetzt sagt die Bibel, der war noch schlimmer. Die Bibel sagt, Vers 2, er tat, was böse war in den Augen des Herrn nach dem Gräuel der Heidenvölker, die der Herr von den Kindern Israel vertrieben hatte. Er baute die Höhe wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er richtete dem Baal Altäre, machte den Aschera-Stand, wie es Ahab, der König von Israel, getan hatte. Und er betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Wisst ihr, dass Ahab mit seiner Isabel, dass die das aus dem abgefallenen Volk Israel raus getan haben, das ist ja klar. Aber wisst ihr, was ist hier? Du hast Amasja, Asaria, Jotam, wunderbare Segenslinie, und plötzlich kommt Ahas. Der ist nicht nur umsonst bis auf einen Buchstabe gleich wie der andere. Wisst ihr, und dann hast du Hiskia, jetzt bricht der Segen durch und sofort danach kommt Manasse. Eine völlige Katastrophe. Und Gott geht dann hinterher hin und sagt, wegen Manasse kommt das Gericht über euch. Er hat Blut vergossen. Und er sagt dann, Vers 13, ich will über Jerusalem die Messschnur Samarias ausspannen und das Senkblei des Hauses Ahabs, und ich will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Wenn man sie ausgewischt hat, dreht man sie auf ihre Oberseite. Und den Überrest meines Erbteils will ich verwerfen und sie in die Hand ihrer Feinde geben. Sie sollen allen ihren Feinden zum Raub und zur Beute werden, weil sie getan haben, was böse ist in meinen Augen, mich erzürnt haben von dem Tag an, als ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis zu diesem Tag. Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut und so weiter und so fort. Jetzt kannst du sagen, oh Elend, Manasse, komm, jetzt bricht das Teuflische wieder ein. 22. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und wandelte in allen Wegen seines Vaters David, wich nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken. Müsst ihr euch vorstellen. Die Bibel sagt, kein König war wie er. Da muss man unterscheiden. Keiner hat vertraut wie Hiskia, aber keiner war in der Konsequenz wie Josia. Also Hiskia war der, der am meisten vertraut hat. Josia war der Beste in der Konsequenz. Könnt ihr euch das erklären? Ahab und Isabel, da ist das klar gewesen. Aber in der Kette, die ich jetzt gezeigt habe, Amasja, Asaria, Jotam, wunderbar. Und dann kommt plötzlich Ahas. Und dann ganz Israel völlig verdorben. Dann kommt plötzlich Hiskia, wunderbar. Und dann kommt Manasse, vollkommen teuflisch. Und dann kommt Josia, wunderbar. Entschuldigung. Was ist das? Wisst ihr, was es ist? Am Anfang habe ich gestrauchelt. Das ist ganz einfach meine persönliche Entscheidung. Und wenn ihr mal guckt, die Frauen haben eine Rolle gespielt, die Mütter. Die sind beeinflussbar, diese Männer, von den Müttern. Müsst ihr mal gucken, was für Mütter. Einmal ist eine Mutter zweimal genannt bei so einem bösen König. Wisst ihr, und wenn du dann 1. Timotheus 1,5 also gesagt, die Bibel, das Endziel des Gebotes ist, genauso gehorsam zu sein, wie er sagt. Galater 3,1 sagt, man muss der Wahrheit gehorchen. Abraham ist unser Glaubensvater. Abraham war gehorsam, auszuziehen. Abraham war gehorsam, das Opfer zu bringen. Er war gehorsam in jeder Beziehung. 2. Korinther 2,9 steht ja, in allem gehorsam. Philipper 2,12 steht, alle Zeit gehorsam. Kolosser 3 haben wir angesehen, der alte Mensch auszuziehen. Hebräer 13,17, du sagst, du sollst den Verantwortlichen einer Gemeinde gehorchen. Wenn sie in Sünde fallen, darfst du sie öffentlich zurechtweisen. Gar keine Frage, wenn du einen zweiten Zeuge hast. Die Frau soll dem Mann gehorsam sein. Die Kinder den Eltern. Wir generell Gott. um die Begierde zu blocken. Das steht 1. Petrus 1, 14. Die Stelle möchte ich lesen, weil die ist wichtig. Die andere Stelle habe ich jetzt Großteil aus dem Epheserbrief, Philipperbrief, Kolosserbrief. Ihr könnt es in Ruhe nachlesen. Wisst ihr, wir können nicht alle Stellen uns näher betrachten, aber da kommen dann die konkreten Punkte, wo wir gucken können, ob wir gehorsam sind oder nicht. Und zwar in den Grundsätzen. 1. Petrus 1, 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Wisst ihr, ich habe bei mir festgestellt, dass wenn ich geistlich enttäuscht bin, dass ich dann anfällig bin gegen meine Hobbys der Zeit vor der Bekehrung. Kennt ihr das? So interessant. Und dann kommt der Alte. Wisst ihr, und da sagt er, das tut unter keinen Umständen. Seid gehorsam, auch wenn es jetzt nicht geht, wie ihr wollt. Und in 2. Korinther 7 sagt er, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert. Philemon ist ein Musterbeispiel. Er ist gehorsam. Onesimus, er lässt sich von Paulus sagen. Und 1. Petrus 1, 22 sagt, Gehorsam führt zur Bruderliebe. Und ihr habt gesehen, dass der Herr es getan hat. Er musste es lernen. Wisst ihr, jetzt sage ich was ganz Einfaches. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt drauf seid noch sowas. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Stelle alle sehe, dann sehe ich zwei Dinge. Ich sehe das Problem des Gehorsams, ich sehe das Problem des Ungehorsams. Ich kenne aber mich, ich kenne meinen Charakter, ich kenne mein Herz. Ich weiß, dass ich, wenn ich will, Kolosser 3, 1 absolut machen kann. Ich kann ab Vers 5 meine fleischlichen Dinge töten, ich kann den neuen Menschen anziehen, das funktioniert. Aber es funktioniert der Zeit. Und es ist halt die Frage, wie gehe ich mit dem um, dass ich gehorsam bin? Wisst ihr, was interessant ist? Die Bibel sagt praktisch, du musst es lernen. So wie der Herr es gelernt hat. Das heißt, ich muss langsam anfangen, über Einzelschritte hier beginnen, es mir anzugewöhnen, 2. Korinther 10, 5, über meine Gedanken. Ich muss einfach dort, wo ich es erkenne, konsequent sein und gehorsam sein. Und dann kommt Offenbarung 3, Vers 8 und 10 in 10. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft, hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Vers 10. Wenn du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, der wird eine Säule sein im Tempel. Guckt her, was steht hier? Hier steht ganz einfach, Gott bewahrt mich, wenn ich gehorsam bin und stur nach dem Wort Gottes gehe, dann wird er mich in der Endzeit bewahren. Wenn ich auch das mache, dass ich nur auf ihn harre, das Wort Gottes, das ist der entscheidende Punkt, nur alles von ihm erwarte, alles mit ihm regle und nicht mit den Menschen mich hier rumschlage, sondern alles mit ihm regle, vor deinem Angesicht, dann bewahrt er mich. Wisst ihr, wenn jetzt alle mir sagen, Gender zum Beispiel, oder das ist jetzt vom Zeitgeist her, ah, das kannst du heute in der Gemeinde nicht mehr bringen. Ich habe jetzt Bibelübersetzungen, namhafte Leute, die sagen, wir sind wiedergeboren, glaube ich ihnen sogar. Wir sind führende Leute im Reich Gottes, man hat eine Bibelübersetzung. Und dort steht in 1. Korinther 15, schlagt eure Bibel auf, 1. Korinther 15, 1. Liebe Brüder, schreibe die eiskalt, liebe Geschwister. Oh, muss sagen, Entschuldigung, du bist doch gläubig. Du bist heute Führer im Reich Gottes. Wie kannst du das tun? Gott ist ein Retter aller Menschen. Das will man nicht hören, Calvinismus. Schreibt man, er ist ein Wohltäter aller Menschen. Entschuldigung. Wissen wir, da glaube ich, was da geschrieben steht, aber wenn es mir nicht passt. Und bin dem gehorsam oder ich habe keine Chance. Wissen Sie, ich bin völlig geschockt, was da läuft. Wenn ich das Wort Gottes bewahre, wird er mich bewahren. Ich glaube das. Das ist gehorsam. Wenn ich glaube, dass er mich bewahrt, wenn ich sein Wort bewahre, dann ist das Gehorsam. Gehorsam seinem Wort gegenüber, weil ich glaube, was er sagt. Ich weigere mich nicht zu glauben, was er sagt. Wenn geschrieben steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, der Rest tut er. Na, glaube ich das? Wisst ihr, warum das nämlich manchmal nicht funktioniert, dass er der Rest tut? Weil ich es gar nicht glaube. Ist mir eigentlich klar geworden. Ich bin hingegangen und gesagt, aber Herr, in manchen Punkten hat es ja gar nicht funktioniert. Ja, es hat nicht funktioniert. Wisst ihr, warum? Weil ich es nicht geglaubt habe. Hätte ich mir deinem Glauben immer 100% draufgestellt, wäre das alles perfekt gelaufen. Es hat nur nicht geklappt, weil ich den Glauben an diese Verheißung aufgegeben habe. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum einfachen Punkt. Wie lernt man Gehorsam? 2. Korinther 4, 13. Wir alle haben den Geist des Glaubens. Ich kann alles, wenn ich will, was hier geschrieben steht, glauben. Ich kann glauben, dass ich von Gott durchs vollkommene Opfer her alle meine alten Lüste töten kann. Ich kann glauben, dass ich den neuen Menschen völlig anziehen kann, wie ich es im Glauben praktiziere. Das kann ich, wenn ich will. Aber ich muss eine Entscheidung fällen, dass ich ihm glaube. Ich muss eine Entscheidung fällen, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass es eine Tatsache ist. Und ich muss eine Entscheidung fällen, wenn ich wirklich glaube, dass das so ist, dass es wirkt. Ihr begreift, ich muss glauben, dass es wirkt. Ich muss glauben, dass alles, was er sagt, so ist. Da stelle ich mich wirklich drauf und dann realisiere ich es. Dann habe ich den Gehorsam gelernt. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich ein Problem. Ich muss wegen dem nicht abfallen, aber ich werde dann in eine Tretmühle hineingetrieben, wie die König Israels. Also da geht es wie bei Hiskia. Hiskia war super, aber wo die Babylonische kamen, da hat er versagt. Wisst ihr, und dann die Folge davon war, dass es so wieder eine Katastrophe war. Wisst ihr, das Problem ist, ich bin dann hin und her gerissen. Aber ich kann in kindlichem Gehorsam gehen. Ich werde trotzdem sündiger und Kampf haben, das ist keine Frage. Aber ich kann mich grundsätzlich entscheiden, ich will ab heute gehorsam sein. Dort, wo ich es erkenne, bin ich gehorsam. Und nicht nur, dass Gehorsam Gehorsam ist, sondern ich glaube auch, dein Wort, das ist der Grundgehorsam, dass du dann für mich sorgst. Das ist der entscheidende Punkt. Ich sage zum Schluss noch mit dem alten Vers, höre nicht, was Menschen sagen, tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht, ob mich Menschen mögen, ob sie mich auch missverstehen. Herr, dein Wohlgefallen droben soll mir über alles gehen. Ihr versteht? Das ist eine Entscheidung, das ist eine eiskalte Entscheidung als Gläubiger. Glaube ich, dass alles, was er sagt, stimmt? Glaube ich, dass wenn ich das tue, was er sagt, dass er dann für mich sorgt und ich keinerlei Nachteil habe? Glaube ich das? Das ist nämlich der Haken bei dem Ganzen. Wenn ich das wirklich glaube, dann bin ich gehorsam. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wie sehr laufen wir dir aus der Schule und sind weder dir noch dem Vater im Himmel konsequent gehorsam aus diesem teuflischen Misstrauen heraus, dass das, was du wirklich geschrieben hast durch den Heiligen Geist, dass das nicht stimmt und dass du nicht so konsequent uns hütest als guter Hirte und für uns Sorger bist. Und Vater im Himmel, es ist ein furchtbares Misstrauen, das auch die König Israels zu Fall gebracht hat, der Großteil. Das auch ein Teil der Könige Judas zu Fall gebracht hat. Und es gibt uns einfach Gnade, dass wir in kindlichem Glauben fassen können, dass wenn du etwas sagst, dass wir uns nicht mehr weigern, es zu glauben, sondern wenn du etwas sagst, das wirklich so ist und dass dann uns alles zum Besten dient, dass wir 100% auf der sicheren Seite sind. Gib uns einfach Gnade. Dafür danke ich dir. Amen.